Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen euch allen, Ihnen allen zur Lesung mit Judith Burger aus dem Buch Gertrude Grenzenlos. Herzlich willkommen, Judith Burger.
Hallo.
Und etwas ganz Besonderes, ihr habt schon gesehen, wir haben eine Gebärdendolmetscherin dabei. Herzlich willkommen, Frau Veikert, und herzlichen Dank. Mit dem Buch Gertrude Grenzenlos machen wir einen Zeitsprung in die späten 1970er Jahre in die DDR. Es ist eine Geschichte über den Kinderalltag in der DDR. Es ist aber auch eine Geschichte über eine grenzenlose Freundschaft zwischen Ina und Gertrude. Judith, du hast schon eine Menge geschrieben als Werbetexterin, als Online-Redakteurin bei MDR Kultur, hast viele Features produziert für den MDR. Das ist nun dein erstes Kinderbuch. Wie bist du auf die Idee gekommen, über Ina und Gertrude zu schreiben?
Also ich habe auch zwei Söhne und als der eine Sohn noch in die Grundschule ging und wir wie jedes Jahr in Leipzig ja den 9. November, den Jahrestag des Mauerfalls, sehr festlich begehen in Leipzig, habe ich abends gefragt, Mensch, habt ihr eigentlich in der Schule da mal drüber geredet? Und da stellte sich heraus, dass mein Sohn überhaupt nichts darüber wusste, gar nichts über die DDR, und dann habe ich auch selber festgestellt, dass ich selber eigentlich noch nie was über das Land erzählt habe, in dem ich aufgewachsen bin. Das es ja zum Glück nicht mehr gibt, weil es ja eine Diktatur war. Und da habe ich das erste Mal die Idee gehabt, vielleicht mal eine Geschichte zu schreiben, die in meiner Kindheit spielt. Und so ist es dann entstanden.
Worum geht es? Erzähl mal ganz kurz, bevor du liest, worum geht es in dem Buch?
Also es ist die Ina, die kommt morgens zur Schule und plötzlich gibt es ein neues Mädchen in der Klasse. Und dieses Mädchen ist komplett anders. Sie sieht ganz anders aus, sie hat ganz andere Sachen an, die es in der DDR gar nicht zu kaufen gibt. Sie heißt auch anders als alle Kinder, nämlich Gertrude. Und sie kommt aus einer besonderen Familie. Die Familie ist gläubig und geht in die Kirche. Und das war in der DDR damals nicht so gern gesehen. Und Gertrudes Vater ist ein Dichter, der Gedichte geschrieben hat, in denen es um Freiheit ging zum Beispiel. Und in denen er Kritik an dem System der DDR geübt hat. Und da hat man ihm damals verboten, diese Gedichte zu veröffentlichen. Und genau, und das ist also das das neue Mädchen in der Klasse, und das soll Inas allerbeste Freundin werden.
Ja, dann starte doch gleich mal. Wie haben die beiden sich kennengelernt?
Genau, und da fange ich jetzt direkt an der Stelle an, als Gertrude sozusagen den ersten Tag in der Schule ist und sie sagt überhaupt nicht viel. Sie ist ganz still und in sich gekehrt, und Ina wundert sich die ganze Zeit, was das für ein merkwürdiges Mädchen ist. Aber sie ist auch sehr fasziniert von ihr. Und nach der Schule, auf dem Heimweg, fängt sie an, die Gertrude zu begleiten. Als ich auf dem Heimweg bin, geht Gertrude genau vor mir. Ich finde, es reicht jetzt mit dem Schweigen. Ich schiebe ein paar Hüpfe zwischen meine Schritte, so dass ich meine neue Banknachbarin bald eingeholt habe. Na, sag ich. Gertrude lächelt. Wie gefällt dir deine neue Schule? Gertrude zuckt mit den Schultern und lächelt. Nun musst du auch noch neben mir sitzen. Gertrudes Lächeln ist verschwunden. Na, so schlimm wirst du schon nicht sein. Es ist das Erste, was Gertrude heute sagt. Und leider weiß ich keine Antwort darauf. Ich glaube, ich gucke nicht gerade intelligent. Ich weiß nichts über diese Gertrude, aber ich wäre auch gern so geheimnisvoll. Wir gehen schweigend weiter. Ich starre auf den Fußboden und suche krampfhaft nach einer Strategie, Gertrude davon zu überzeugen, mir etwas von sich zu erzählen. Ich verfolge unsere Schritte auf dem Kopfsteinpflaster. Schicke Schuhe, sage ich und deute auf ihre Turnschuhe. Gertrude lächelt. Oh Mann, immer dieses Lächeln, das könnte ich nie. Einfach nur lächeln, wenn mich jemand was fragt. Gertrude lässt sich nicht gerne auf Gespräche ein. Wieder presche ich vor. Ich frage mich, wieso du so einen merkwürdigen Vornamen hast. Peng! Jetzt bleibt sie stehen und schaut mich erstaunt an. Du findest meinen Namen komisch? Ja, heute heißt doch kein Mensch mehr Gertrude. Heute heißt man Katrin, Katja, Simone, Thorsten, Marco, Andrea. Na, du weißt schon. Gertrude geht immer noch nicht weiter. Und ich auch nicht. Sie legt den Kopf schief und schaut mich an. Ich muss sie die ganze Zeit anstarren. Ich heiße wie eine berühmte Dichterin Gertrude Stein. Also eigentlich Gertrude Stein. Sie hat in Amerika gewohnt. Zack. Der erste Preis fürs Blödgucken geht an mich. Wer? Gertrude Stein. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Kennst du das nicht? Hab ich noch nie im Leben gehört. Und Rosen, die Rosen sind, die Rosen sind. Also ehrlich gesagt, hab ich noch nie so über Blumen nachgedacht. Ich bin völlig ratlos. Verflixt, ich will diese Gertrude kennenlernen, aber dieses Mädchen fegt mich mit wenigen Sätzen völlig beiseite. Ich muss jetzt hier abbiegen. Wir sehen uns ja morgen. Und dann verschwindet sie lächelnd. Gertrude. Ist Gertrude, ist Gertrude, ist Gertrude. Ratlos trotte ich nach Hause. So, das war also das erste Gespräch zwischen den beiden. Und es dauert aber nicht lange, dass sie richtige Freundinnen sind. Und jetzt komme ich zu der Stelle, wo die Ina das erste Mal die Gertrude zu Hause besucht. Und da ist auch wieder alles komplett anders. Also die Wohnung sieht ganz anders aus, als Ina Wohnungen kennt. Es stehen lauter ganz alte Möbel drin. Es ist alles ganz unordentlich und ganz viele Bilder hängen an den Wänden. Und Gertrudes Mutter hat ganz komische Sachen an, die anscheinend selbst genäht sind. Also es ist einfach alles anders dort. Also, dann führt mich Gertrude die Treppe hoch. Oben vorbei an mehreren Türen. Das ist das Zimmer von Theodor und Wilhelm. Da drüben wohnt Bettine und ganz am Ende des Flures hat Gotthold sein Reich. Wer in aller Welt ist das? Ich glaube nicht, dass es sich bei Bettine und Gotthold um Meerschweinchen handelt. Ina hat zwei Meerschweinchen. Gertrude sieht mein fragendes Gesicht. Meine Geschwister. Moment, ich zähle ihr nach. Ihr seid 5 Geschwister? Gertrude lacht und öffnet eine Tür zu einem Zimmer. Es ist ihr Zimmer, das sehe ich sofort. Es ist sparsam eingerichtet, wie Gertrude. Also Gertrude ist natürlich nicht sparsam eingerichtet, aber sie ist so ruhig und aufgeräumt. Es gibt ein großes Bett, auf dem eine bunte Decke liegt. Ein kleiner Schreibtisch steht am Fenster, daneben ein Tisch mit Bücherstapeln. Gertrude, warum hast du so viele Sachen aus dem Westen? Wir bekommen viele Westpakete. Vater hat viele Freunde drüben. Und ein Teil unserer Familie wohnt auch dort. Den letzten Satz sagt sie leise. Ich höre auf zu kauen, denn das ist was Ernstes. Ich sage nichts, denn ich weiß, dass Gertrude von allein weitersprechen wird. So gut kenne ich sie schon. Es dauert nur eine Weile. Mein Onkel, also Vaters Bruder, wohnt in West-Berlin. Wenn Gertrudes Onkel in West-Berlin wohnt, heißt das, dass sie ihn eigentlich nie sieht. Und ihr Vater bestimmt auch nicht. Denn Menschen aus der DDR fahren nicht in den Westen. Da ist eine Grenze und die ist bewacht. Nur wenige dürfen aus besonderen Gründen nach Westdeutschland fahren. Onkel Paul hat einmal hier gewohnt, aber dann ist er für immer ausgereist. Und das ist hart. Denn wer einmal die DDR verlässt, wenn er überhaupt die Erlaubnis dafür bekommt, kann so gut wie nie wieder zurück. Das muss sehr traurig sein für Gertrude. Sie erzählen also weiter und dann fragt Ina, wieso heißt deine Schwester Bettine und nicht Bettina, wie es normalerweise üblich ist? Es folgt ein typisches Gertrudenlächeln. Meine Schwester hat ihren Namen nach Bettina von Arnim bekommen. Die wurde auch oft Bettine genannt. Das fanden meine Eltern schöner. Und wer ist Bettine von Arnim? Auch so eine wie Gertrude Stein? Naja, ein bisschen, sagt Gertrude. Also ehrlich, ich fühle mich ein wenig bescheuert, denn nun zählt Gertrude alle Namensvettern ihrer Geschwister auf. Bettine heißt wie Bettine von Arnim, Theodor nach Theodor Fontane, Wilhelm nach Wilhelm Raabe und Gotthold nach Gotthold Ephraim Lessing. Und Gertrude heißt ja wie Gertrude Stein. Den Namen Lessing habe ich schon mal gehört, die anderen kenne ich nicht. Ob Gertrude die alle gelesen hat? Ich habe zuletzt Bootsmann auf der Scholle gelesen. Und außerdem gucke ich mir immer wieder gern meine alten Bilderbücher an. Zum Beispiel Die Schildkröte hat Geburtstag oder Der kleine Angsthase. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Gotthold, murmle ich. Ich glaube, ich würde mein Kind niemals Gotthold nennen. Gertrude lächelt und nickt. Dann geht sie zum Bücherregal und zieht ein Buch heraus. Sie setzt sich wieder zu mir, schlägt es auf und beginnt zu lesen. Rose ist eine Rose. Vor langer, langer Zeit war die Welt rund und du konntest rundherum gehen, immer rundherum. Gertrude rollt beim Vorlesen das R. Sie betont jeden Buchstaben. Überall war überall und nirgends. Und überall waren Männer, Frauen, Kinder, Hunde, Hasen, Kühe, Wildschweine, kleine Kaninchen, Katzen, Eidechse und Tiere. Und so war es damals. Und alle Hunde, Katzen, Schafe, Kaninchen und Eidechsen und Kinder, alle wollten allen alles davon erzählen und sie wollten alles von sich erzählen. Und dann war da Rose. Rose war ihr Name und wäre sie Rose gewesen, wenn ihr Name nicht Rose gewesen wäre? Das dachte sie manchmal und wusste, dass sie es immer wieder denken musste. Wäre sie Rose gewesen, wenn ihr Name nicht Rose gewesen wäre? Und wäre sie Rose gewesen, wenn sie ein Zwilling gewesen wäre? Aber Jacke wie Hose, ihr Name war Rose. Gertrude schlägt das Buch zu und lächelt. Ich bin sprachlos. Aber ich bin nicht blöd. Ich merke schon, dass in diesen merkwürdigen Sätzen etwas Besonderes drinsteckt. Wie geht es weiter, frage ich. Rose hat einen Hund namens Love und einen Cousin namens Willy und es kommt ein blauer Löwe darin vor. Und Rose besteigt einen Berg und schreibt ihren Namen in eine Baumrinde. Sie schreibt, Rose ist eine Rose. Und weil der Baum rund ist, schreibt sie immer weiter. Sie schreibt, Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Ich überlege laut. Die Welt ist rund, ist rund, ist rund, ist rund und deswegen hört sie nie auf. Und Gertrude spricht weiter. Alles, was schön ist, wiederholt sich immer wieder. Aber auch alles, was schlecht ist, bleibt immer da. Denn es gehört zur Welt. Gertrude und ich schauen uns an. Wir haben etwas herausgefunden, das wissen wir. Etwas Ungeheuerliches, etwas, das nicht jeder versteht. Auf einmal finde ich Gertrudes Namen überhaupt nicht mehr albern. Im Gegenteil, ich bin maßlos enttäuscht, dass ich nur Ina heiße. Kennst du eine Dichterin, die Ina heißt? Gertrude überlegt und schüttelt den Kopf. Und weil sie die Enttäuschung in meinem Gesicht sieht, fügt sie hinzu. Es gibt bestimmt eine, wir müssen mal nachschauen. Aber vielleicht ist sie nicht so berühmt wie Gertrude Stein. So, dann haben die beiden natürlich die Zeit vergessen und Ina kommt viel zu spät nach Hause und ihre Mutter wartet schon zu Hause. Und es kommt dann zu einem Gespräch. Moment, Mutti stoppt meinen Redefluss. Ihr Griff um meine Oberarme wird fester. Du warst bei dieser Gertrude Leberecht, bei ihr zu Hause? Die Antwort ist klar und deswegen sage ich nichts. Ich merke, wie mein Lächeln langsam zu zittern anfängt. Mutti nimmt mein Gesicht in beide Hände. Du magst sie? Ich nicke. Es sind wirklich alle ganz nett bei ihr, das musst du mir glauben. Mutti seufzt. Darum geht es nicht, Ina. Ich glaube dir, dass sie nett sind. Warum sollten sie das nicht sein? Ach, Ina, ich möchte so gern, dass du eine Freundin hast. Aber bitte geh nicht mehr zu Gertrude nach Hause. Warum? Mutti, warum? Das ist kompliziert. Gertrudes Familie ist, naja, eben anders als wir. Sie haben andere Ansichten. Ich möchte nicht, dass du zu ihr nach Hause gehst. Andere Ansichten. Ich hasse es, wenn Erwachsene immer nur Andeutungen machen. Kindern braucht man ja nichts zu erklären. Was ist denn so schlimm an Gertrudes Familie? Egal jetzt. Lass uns später darüber reden. Mutti wendet sich brüsk ab. Sie hat Nachdenkfalten auf der Stirn. Beim Abendbrot schaut sie mich prüfend an. Sie merkt, dass ich mit meinen Gedanken völlig woanders bin. Sie legt meine Hand auf meine Wange und lächelt mich an. Abends telefoniert Mutti wieder. Sie flüstert beim Telefonieren. Und auch das ist komisch. Denn normalerweise redet Mutti ganz laut, wenn sie telefoniert. Das macht sie automatisch. Ich glaube, das machen alle Erwachsenen, das laut reden beim Telefonieren. Als Mutti fertig ist mit Telefonieren, höre ich ihre Schritte im Flur. Sie kommen in meine Richtung. Mutti öffnet die Tür, sie klopft nicht an und sie sagt, Ina, nur damit das klar ist, du gehst nicht mehr zu diesem Mädchen nach Hause, verstehst du? Dieses Mädchen, äff ich nach, sie heißt Gertrude. Kein Mensch heißt heutzutage noch Gertrude, sagt Mutti. Aber sie ist meine Freundin, brüll ich zurück. Basta, sagt Mutti. Und so endet dieser Tag mit einem Verbot. Und verboten hat mir Mutti schon lange nichts mehr. Die Lage ist ernst. Ich gehe früh ins Bett heute, freiwillig. Im Bett kann ich gut nachdenken und lesen. Und natürlich lese ich in dem Buch, das Gertrude mir geborgt hat. Und wenn ich ehrlich bin, so richtig verstehe ich das nicht, was diese Gertrude Stein da schreibt. Ich glaube, die hatte in Rechtschreibung eine 5, wenn sie hat überhaupt keine Kommas gesetzt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie öfter nicht weiter wusste. Dann hat sie einfach einen Reim auf das geschrieben, was in dem Satz vorher stand. Das hat sie vielleicht so lange gemacht, bis ihr wieder was Neues eingefallen ist. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß, das zu lesen. Laut. Also natürlich nicht laut, denn ich liege ja schon im Bett und Mutti würde sonst völlig verrückt werden, wenn sie das hören würde. Aber flüstern geht. Heute Abend flüstern wir beide. Mutti am Telefon und ich im Bett. Der Mond scheint durchs Fenster und ich flüstere den Text, den Gertrude Stein vor vielen Jahren geschrieben hat. Vorne hat jemand etwas mit Kugelschreiber in das Buch geschrieben. Ich kann es kaum lesen, nur ein paar Worte. Herz, Gedanken, Mut und Paul. Auf dem Buchumschlag ist ein Foto von Gertrude Stein, der Dichterin. Sie ist ganz dick und hat raspelkurze Haare und sieht überhaupt nicht aus wie meine Gertrude. Ich denke an meine Gertrude, wie sie jetzt in ihrem Zimmer liegt und bestimmt schon schläft. Ich bin viel zu aufgeregt, um zu schlafen. Die Welt ist rund und ich weiß, dass etwas losgekullert ist in meinem Leben. Und weil die Welt rund ist, sie ist rund, 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 rollt sie unaufhörlich weiter. Ich weiß nicht, wann es stoppt und es ist mir egal. Ich bin glücklich. Es gibt jetzt also immer mehr Probleme, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Selbst Inas Mutter verbietet ihr, zu Gertrude nach Hause zu gehen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ihre Mutter befürchtet, dass sie selber dann auch Probleme bekommt, weil natürlich klar ist, dass Gertrude mit ihrer Familie von der Stasi, von der Staatssicherheit beobachtet wird. Und es gibt auch noch eine Neuigkeit, eine schlechte Nachricht für Ina. Und zwar ist es das erste Mal, als Gertrude die Ina besucht. Die Ina hat sich nämlich gedacht, wenn ich nicht zu Gertrude gehen darf und man mir das verbietet, dann machen wir das eben so, dass die Gertrude zu mir kommt. Da hat ja keiner was dagegen gesagt. Und so ist also Gertrude bei Ina zu Hause und erzählt ihr jetzt noch etwas sehr Folgenreiches. Ina, meine Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt. Wumm. Das muss ich erst mal verdauen. Ausreiseantrag, dieses Wort, es klingt, als hätte es einen dunklen Mantel an. Ich habe bisher noch keinen gekannt, der einen Ausreiseantrag gestellt hat, der für immer dieses Land verlassen und nie wiederkommen will. Ihr wollt in den Westen abhauen? Warum? Ich plumpse enttäuscht auf die Couch und stelle mir vor, wie mein Leben aussieht, wenn Gertrude wieder weg ist. Ein Ausreiseantrag, was heißt das? Wie lange wird Gertrude noch hier sein? Vater möchte zu seinem Bruder. Ich habe dir doch erzählt, dass mein Onkel ausgereist ist. Wir dürfen ihn nicht besuchen und meine Eltern sind nicht einverstanden damit, wie wir in diesem Land leben müssen. Wie ihr leben müsst? Weißt du, mein Vater ist Dichter. Stimmt, das hatte Mutti erwähnt. Er hat Gedichte geschrieben, die nicht allen gefallen haben. Genauso wie bei seinem Lieblingssänger. Den haben sie letztes Jahr nicht mehr zurück in die DDR gelassen. Er hatte ein Konzert im Westen und dann durfte er einfach nicht mehr zurück. Und damit hier niemand seine kritischen Liedtexte hört. Und jetzt darf Vater seit dem Ausreiseantrag auch keine Gedichte mehr veröffentlichen. Das glaube ich einfach nicht. Wie soll denn das gehen, wenn einer plötzlich ein Gedicht im Kopf hat, eine Idee? Dann muss er die doch aufschreiben. Er muss sie aus seinem Kopf rausholen und aufschreiben. Und dann soll das niemand lesen dürfen? Was wäre, wenn es Gertrude Steins »Die Welt ist rund« nie als Buch gegeben hätte? Dann hätten Gertrude und ich das nie lesen können, nicht auszudenken. Aber was steht denn in den Gedichten deines Vaters? Gertrude setzt sich gerade hin und legt die Beine in den Schneidersitz. Er schreibt von Freiheit, dass jeder Mensch freie Entscheidungen treffen sollte, über sein Leben. Und darüber, dass jeder Mensch andere Menschen treffen sollte, egal wo sie wohnen. Ich schlucke, das klingt doch alles gut. Und das haben sie verboten? Wer denn überhaupt genau? Na, die das Sagen haben, der Staat, die DDR, die Macht haben. Und weißt du, die Sache ist, obwohl es ihm verboten ist, liest Vater seine Gedichte trotzdem öffentlich, bei uns, in der Kirche. Er macht es einfach, weil er nicht anders kann. Und jedes Mal kommen immer mehr Leute, die ihm zuhören wollen. Noch nie hat jemand so mit mir geredet. Ich starre Gertrude an und ich weiß, dass sie mir Ungeheuerliches erzählt. Und da ist wieder diese Angst, die von unten nach oben steigt. Denn ich ahne, dass all das, was mir Gertrude erzählt, mich zu ihrer Verbündeten macht. Und ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Gertrude schweigt jetzt. Umständlich bindet sie ihre Haare wieder zu einem Zopf und benutzt den Zopfhalter, den ich ihr hingelegt habe. Er ist blau mit einem weißen Anker darauf. Ich habe ganz viele davon. Eine ganze Zeit sitzen wir so schweigend zusammen. Manchmal ist alles so schwer, Ina. Plötzlich sagt Gertrude das und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Das halte ich nicht aus. Ich rutsche hin und her auf meinem Stuhl. Es ist die Aufregung. Alles ist so wild in meinem Kopf, dass es sich dreht. Gertrude steht auf und geht im Zimmer auf und ab. Sie ist auch aufgeregt. Sie ist noch nicht fertig mit dem, was sie sagen will. Das kann ich sehen. Ich bleibe einfach still und ich schaue sie an. Ich schaue sie so gern an. Sie haben Gotthold verboten, auf die erweiterte Oberschule zu gehen. Er darf nicht mal sein Abitur machen, als Strafe dafür, dass mein Vater Gedichte schreibt und weil wir weg wollen. Gertrudes Stimme ist heiser geworden. Noch nie hat jemand so mit mir geredet, über solche Dinge. Noch nie hat jemand mir gegenüber sowas ausgesprochen. Aber ich weiß, was Gertrude erzählt, ist wahr. So. Und jetzt noch eine kleine Stelle. Eines Morgens kommt die Ina in die Schule und da ist die Gertrude nicht da. Und sie weiß nicht, was jetzt passiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, es gab ja damals keine Handys, wo man mal schnell eine Nachricht schreiben konnte. Und jetzt weiß sie nicht, was ist jetzt mit ihr? Ist sie krank? Oder ist sie jetzt tatsächlich, ist der Ausreiseantrag schon stattgegeben und sie ist schon weg und sie sieht sie vielleicht nie mehr wieder? Dann sitzt sie also jetzt in der Schulbank und überlegt. Ich merke, dass Matze mich die ganze Zeit anguckt. Er zwinkert. Wieso zwinkert der? Demonstrativ zeige ich ihm einen Piep. Ina Damaschke, donnert Frau Wendlers Stimme laut durch den Raum. Das war ja klar, dass sie genau in dem Moment zu mir schauen muss, wenn ich Matze einen Piep zeige. Mann, das gibt's doch nicht. Steh auf, wenn ich mit dir rede. Ich stelle mich neben meine Bank. Frau Wendler beginnt eine ihrer Reden. Du glaubst wohl, du kannst mit deinem Verhalten unser Kollektiv spalten. Ich will überhaupt nichts spalten. Du weißt wohl nicht, dass wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen, Ina Damaschke. Wir zeigen unseren Klassenkameraden keinen Piep. Du entschuldigst dich auf der Stelle. Aus dieser Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich weiß, wie das läuft. Ich kenn's ja. Ich drehe mich um. Matze schaut ziemlich verdattert rein. Es scheint ihm unangenehm zu sein, was jetzt kommt. Er wehrt ab und sagt, es sei ja nicht so schlimm und es war bestimmt nur Spaß, dass ich ihm einen Piep gezeigt habe. Aber Frau Wendler ist nicht mehr von ihrem Vorhaben abzubringen. Nein, nein, so einfach kommen Stänkerer bei mir nicht davon. Dieses Betragen kann ich nicht tolerieren. Gibt's denn das? Wer hier wohl stänkert, frage ich mich. Aber gut, wie sie will. Ich weiß ja, wie man dieses Spiel spielt. Ich gebe mir einen Ruck und sage laut und deutlich, aber auch ein bisschen wie runtergeleiert, Entschuldigung, dass ich dir einen Piep gezeigt habe. Ganz hinten höre ich ein Kichern. Mir reicht's. Wieso mache ich mich hier zum Vollidioten? Und dann rede ich einfach weiter. Einfach so. Ich entschuldige mich. Ich will versuchen, meinen Klassenkameraden nie wieder einen Piep zu zeigen. Das gehört sich nicht. Wir wollen uns mit Respekt begegnen. Aber das gilt für alle. Wir müssen uns alle respektieren. Auch Gertrude. Und auch Sie, Frau Wendler, müssen Gertrude respektieren. Auch wenn sie anders ist. Das hat gesessen. Habe ich das wirklich gerade gesagt? Ich muss mich vor Aufregung an der Bank festhalten, sonst kippe ich um. Ich höre, wie einige Münder in der Klasse geräuschvoll die Luft einziehen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber anders hätte ich nicht weitermachen können. Ich spüre, wie meine Knie schwach werden. Ich fange an zu schwitzen. Ein bisschen bereue ich meine Worte. Ich kann nicht nach vorn schauen. Ich schaffe es nicht, diesem Blick zu begegnen. Was nun? Ein kleines bisschen schiele ich nach vorn, nur ein kleines bisschen. Und inzwischen hat sich Frau Wendler gefangen. Mit Befriedigung stelle ich fest, dass sie gar nicht weiß, was sie sagen soll. Damit hat sie nicht gerechnet. Aber dann keift sie mit schriller Stimme los. Was erlaubst du dir, Ina Damaschke? Das hat ein Nachspiel. Du verlässt sofort das Klassenzimmer und kommst erst wieder rein, wenn ich es dir erlaube. Na gern doch, nichts lieber als das. Mit zitternden Knien gehe ich zur Tür. Niemand wagt zu atmen. An der Tür blicke ich mich noch einmal um. Mein Blick fällt auf Matze, dann auf Katrin. Beide schauen mir mit großen Augen hinterher. Ich schließe die Tür. im Flur, wird mir erst richtig bewusst. Ich glaube, ich habe mir richtig Ärger eingebrockt. Bestimmt gibt es ein Disziplinarverfahren, eine Aussprache vor dem Gruppenrat, einen Termin beim Direx, einen Schulverweis. Ich trete ans Fenster und schaue hinaus. Die Sonne zeigt mir eine lange Nase. Und jetzt stehe ich hier wie eine Verbrecherin. Schade, dass Gertrude nichts davon mitbekommen hat. Gertrude, was ist nur mit ihr? Ist sie krank? Oder wurden sie einfach abgeholt? Ich habe mal heimlich gelauscht, als sich Mutti mit ihren Freundinnen darüber unterhalten hat, dass Leute, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, manchmal über Nacht weggebracht werden. Keiner weiß, wie lange so ein Ausreiseantrag dauert. Wann die da oben sagen, jetzt dürft ihr gehen. Die Vorstellung, Gertrude wäre von heute auf morgen verschwunden, lässt mich auf der Stelle noch mehr schwitzen. Die Stunde geht noch 20 Minuten. Und was kommt dann? Darf ich dann wieder hinein? Mir graut es vor dem Gesicht von Frau Wendler, ihrer beißenden Stimme. Was werde ich alles sagen müssen, damit man mir vergibt? Und dann weiß ich es. Ganz plötzlich ist diese Idee in meinem Kopf gekommen. Jetzt grinse ich die Sonne an. Und dann gehe ich den Schulflur entlang vor zur Treppe. Meine Knie sind immer noch wackelig, aber ich werde immer schneller, immer schneller. Ich renne die Treppe hinunter. Vor langer, langer Zeit traf ich mich und rannte. Vor langer, langer Zeit sah keiner, wie ich rannte. Vor langer, langer Zeit konnte irgendeiner. Vor langer, langer Zeit sah es keiner. Ich aber mach, was ich will. Ich schwinge mich auf das Geländer und rutsche weiter. So geht es noch schneller. Nur weg von hier, weg von dieser Schule. Es ist mir ganz egal, dass meine Schultasche allein hier zurückbleibt. Das schwere Schultor knallt hinter mir zu. Bumm. Jetzt drehe ich mich nicht mehr um. Jetzt nicht mehr. Ich stelle mir Frau Wendlers dummes Gesicht vor, wenn sie mein Verschwinden bemerkt. Ja, damit habt ihr alle nicht gerechnet. So, das war's soweit.
Vielen Dank, Judith Burger. Was sich jetzt bestimmt jeder fragt, so eine, etwas, was jeder im Kopf hat, hast du auch so etwas erlebt in deiner Kindheit wie Ina und Gertrude? In der Schule?
Ich bin gemeint. Also ich habe so etwas wie Ina nicht genau so erlebt. Ich hatte zwar auch eine Freundin, aber keiner von uns hat einen Ausreiseantrag gestellt oder so. Aber ich war damals im Kirchenchor. Und da musste ich mich schon immer entscheiden. Wir hatten immer jeden Mittwoch Kirchenchorprobe. Und mittwochs waren damals auch immer die Pioniernachmittage. In der DDR war ja jedes Kind in der Pionierorganisation. Und die mussten dann immer so Dinge unternehmen miteinander und über ihre Lernziele sprechen. Und das war halt auch immer mittwochs. Und dann wollte ich eigentlich immer lieber zur Chorprobe gehen. Aber ich musste schon gucken, dass ich halt auch zwischendurch zum Pioniernachmittag gehe, damit ich keinen Ärger kriege mit meiner Lehrerin. Aber so eine Freundin wie Gertrude hatte ich nicht. Aber ich war auch nicht, ich war weder wie Gertrude, noch wie Ina. Also niemals wäre ich auch so mutig wie Ina gewesen.
Ja, Ina war unglaublich mutig. Aber was glaubst du, woher kam dieser Mut bei Ina und warum hatten ihn andere nicht?
Ich glaube, Ina konnte einfach diese Ungerechtigkeit nicht ertragen. Also es gibt ja in dem Buch noch viele Stellen, wo man merkt, wie ungerecht die Lehrerin Gertrude behandelt. Sie kriegt zum Beispiel immer schlechtere Zensuren, obwohl sie viel weniger Fehler als alle anderen macht. Und dann versucht Frau Wendler, Gertrude auch bloßzustellen. Also sie macht sich über ihren Glauben lustig in der Klasse. Und das ist alles wirklich nicht besonders schön und das hält Ina einfach nicht aus. Sie findet es einfach ungerecht und das ist für sie der Motor, dass sie sagt, so jetzt mache ich hier, jetzt so geht es nicht weiter. Ich will, dass sie Gertrude genauso behandelt wird wie ich.
Und dann ist das ja auch ein Buch über eine wunderbare Freundschaft. Was glaubst du, was ist das Besondere an dieser Freundschaft zwischen Ina und Gertrude?
Ja, das ist, weil es einfach... Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal die richtige Freundin oder den richtigen Freund getroffen habt. Also Gertrude ist einfach so wie so eine Herzensverwandte von Ina. Also sie ist natürlich ganz anders als Ina. Das ist auch das, was sie fasziniert. Aber sie ist viel ruhiger als Ina und das findet Ina toll. Und sie hat einfach unbedingtes Vertrauen zu ihr. Also Gertrude ist jemand, dem sie einfach alles erzählt und wo sie auch weiß, dass sie jemanden hat, der ihr immer zuhört.
Mein Lieblingssatz aus diesem Buch ist, bei Gertrude habe ich immer das Gefühl, richtig zu sein. Das finde ich einfach eine wunderschöne Beschreibung für eine Freundschaft. Und ja, vielen Dank, Judith, dass du uns eingeführt hast in diese 70er Jahre der DDR. Da haben wir, glaube ich, viel Neues erfahren, gelernt sogar. Und vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in diese Freundschaft zwischen den beiden, diese wunderschöne Geschichte. Dankeschön.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.